In unserer Tradition geht ein Tag nicht von 0 Uhr bis Mitternacht, sondern von Sonnenuntergang bis zum folgenden Sonnenuntergang. Und so bricht für uns der Samstag, der Schabbat hier bei uns in Bayern, schon in gut 5 Stunden an. Denn dann geht hier bei uns die Sonne unter und die ersten Sterne erscheinen am Himmel. Ja, wir sind gerade in den Tagen zwischen unserem Befreiungsfest Pessach und unserem kommenden Gesetzgebungsfest, dem Wochenfest Shavuot. Diese Tage sind ganz besondere Tage.
Bayern 2. Shalom.
Und damit Bruchim Habaim, willkommen in unserem Bayern 2 Freitagsfunkstädtel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom, Shalom, Shalom Uvracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Jüdischer Glaube, jüdisches Leben, heute am 2. Jahr 5784. In 7 Tagen wurde die Welt geschaffen. Was kann da bedeutsamer sein als 7 mal die 7, also die 49? Und so liegen 7 mal 7, also 49 Tage zwischen unseren jüdischen Festen Pessach und Shavuot. Übrigens, und das nicht nur am Rande, zwischen den viel jüngeren christlichen Festen Ostern und Pfingsten liegen ebenso genau 49 Tage. Bei uns ist es guter Brauch und gute Sitte, diese 49 Tage zwischen unserem Befreiungsfest Pessach, das war Mitte April, und dem kommenden Gesetzgebungsfest, dem Wochenfest Shavuot, das wird Mitte Juni sein, einzeln und bewusst abzuzählen. Man nennt diesen Brauch das Omer-Zählen, die Sfirat HaOmer. Wir haben heute in unserem jüdischen Kalender den 2. Jahr 5784 und der Spruch für den heutigen Tag lautet Hayom Shmona Asar Yom Shehem Shnei Shavuot Ve'arba Yamim Le'Omer. Auf Deutsch, heute sind es 18 Tage, das sind 2 Wochen und 4 Tage des Omer. Jetzt unser Shalom-Reporter Jens Rosbach über diese besonderen 49 Tage, über diese besonderen 7 Wochen, die uns zu unserem nächsten Fest führen, zu unserem Gesetzgebungs- oder Wochenfest Shavuot. Da denken wir daran, wie Moses am Berge Sinai die 10 Gebote bekommen hat, die Aseret HaDibrot. Durch diese Gebote und Gesetze wurde aus dem ungeordneten Haufen aus Ägypten davongelaufener Sklaven ein geordnetes Volk, das Volk Israel, der Am Israel. Dem nicht genug, hinter Shavuot schimmert ein viel älteres Erntedankfest durch.
I count, you count, she counts, they count, we count too.
Jedes Jahr im Frühling und Frühsommer pflegt Hannah Gross den jüdischen Brauch der Sefirat HaOmer. Sefirat bedeutet im Hebräischen so viel wie Zählung. Und ein Omer ist ein altes Getreidemaß. Es geht um das biblische Gebot, Garben zu zählen. Die 44-jährige Erfurterin sagt seit Mitte April, seit dem Befreiungsfest Pessach, 49 Tage lang einen Segensspruch auf, jeweils nach Sonnenuntergang.
Ich sag den Segensspruch mal, gelobt seist du, ewiger unser Gott, der uns durch seine Gebote geheiligt hat und uns aufgetragen hat, die Tage der Omer-Zeit zu zählen. Und dann zählt man als Beispiel, heute ist der 26. Tag, das sind 3 Wochen und 5 Tage der Omer-Zeit.
Zusätzlich verbindet Hannah jeden einzelnen Tag mit bestimmten Sefirot, mit sogenannten Sphären göttlicher Eigenschaften, gemäß der Kabbalistik, der jüdischen Mystik. Am 26. Tag des Omer-Zählens etwa geht es um Bescheidenheit und Durchhaltevermögen.
An diesem Tag geht es darum, ja, wenn man so auf ein Ziel zustrebt in seinem Leben, dass man nicht mit Scheuklappen durchs Leben rennt, sondern auch mal nach links und nach rechts guckt. Wenn ich irgendwie arbeite oder so, dass ich mich nicht nur auf die Arbeit fokussiere, sondern auch mal wahrnehme, dass es draußen vielleicht ein wunderschöner Tag ist oder dass meine Kollegin mir was ganz Nettes gesagt hat. Es macht einfach den ganzen Tag bewusster.
Hannah, die als Lehrerin in einer Waldorfschule arbeitet und Yoga treibt, strebt mit dem Zählmantra und der Omer-Mystik nach spiritueller Perfektion.
Es gibt auch jüdische Yogis, die diese Tage dann mit Yoga-Positionen verbinden. Es gibt auch Meditationen, also wo man wirklich in die Stille geht für diese Zeit. Also es trifft auch so ein bisschen auf den aktuellen Achtsamkeitstrend.
Das Omer-Zählen hat seinen Ursprung in der Tora, also im ersten Teil der hebräischen Bibel. Im dritten Buch Mose verlangt Gott von seinen Propheten, Zitat, vom Tag nach dem Sabbat, an dem ihr die Garbe für die Darbringung gebracht habt, sollt ihr 7 volle Wochen zählen. Die 49 Tage liegen zwischen dem jüdischen Befreiungsfest Pessach und dem folgenden Gesetzgebungsfest Schavuot. Eine Zeit, die im Nahen Osten zwischen Gersten- und Weizenreife liegt. Die Göttinger Rabbinerin Jasmin Andreani verweist darauf, dass das Überleben der Israeliten einst komplett von der Getreideernte abhing. Darin liege wohl auch das Gebot des Omer-Zählens begründet.
In der Zeit ging es um ihre Existenz. Also wenn es den falschen Regen gibt oder zu viel Sturm, dann verhungern die Kinder. Also das war eher eine landwirtschaftliche Anweisung.
Die mitunter taggenaue Einhaltung der Erntezeiten war verbunden mit Opfergaben. In der Hoffnung auf bzw. aus Dankbarkeit für reichlich Nahrung wurden Getreidegaben in den Jerusalemer Tempel gebracht. Diese Urbedeutung des Omer-Zählens erhielt später eine weitere Bedeutungsebene. Am Gesetzgebungs- bzw. Wochenfest Schavuot übergab Gott dem jüdischen Volk die Tora. Und 49 Tage davor, an Pessach, wird der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei und ihrem Auszug aus Ägypten gedacht. So sei die Omer-Zählung heute eher einer religiösen Wandlung zwischen den Festen gewidmet, erläutert Rabbinerin Andreani.
Wenn wir uns also die Kinder Israels vorstellen, wie sie aus der Sklaverei entlassen wurden, mit einer Sklavenmentalität, die nie gelernt haben, für ihre Existenz selbst Verantwortung zu tragen, bis hin zur Gabe der Tora mit allen ihren Gesetzen, die Freiheit, aber auch Pflichten in sich birgt. Dazwischen liegt eine ganze spirituelle Metamorphose.
Diese spirituelle Umwandlung legt jeder moderne Jude etwas anders aus. So wird das Omer-Zählen heute als religiöse Besinnung betrachtet, als Achtsamkeitsphase oder als ökologische Reise. Für viele Juden, wie die meditierende Hannah Gross, ist die Omer-Zeit allerdings kein reiner Ego-Trip. Sie möchten damit auch der Gesellschaft etwas geben.
Wir sind ja aufgerufen, als Jüdinnen und Juden das Göttliche in die Welt zu bringen. Auf Hebräisch heißt das Tikkun Olam. Wir sollen die Welt ein Stück besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Das wäre so jüdische Selbstoptimierung. Es hat immer eine soziale Komponente.
Bayern 2. Shalom.
Heilig, heilig, heilig ist mein Herr, ist der Gott, der Heerscharen. So sprechen wir beim Gottesdienst in der Synagoge. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tzevaot. Sie werden es bestimmt herausgehört haben, Kadosh ist das hebräische Wort für heilig. Ursprünglich bedeutet Kadosh so viel wie anders sein oder sich unterscheiden. Im Deutschen dagegen hängt das Wort heilig zusammen mit heil sein, also ganz sein, vollständig sein. Morgen lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge unsere Weisung weiter, unsere Tora. Morgen ist dran der Wochenabschnitt, die Parashat HaShavua mit der laufenden Nummer 30. Sie finden wir im dritten Buch Mose im Sefer Vayikra. Und dieser Leseabschnitt heißt Kedoshim, Heilige. Kedoshim tihiu, heilig sollt ihr sein. Ki kadosh ani, Adonai Elohechem, denn heilig bin ich, der Herr, euer Gott. Unser Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger.
Für unsere Tora bedeutet Heiligkeit so viel wie das Beachten von ethischen Werten, Güte, Ehrfurcht, Nächstenliebe und Gastfreundschaft. Unter den vielen Geboten, die unser Leseabschnitt aufzählt, finden wir Bestimmungen, die sich an die Richter Israels wenden. Dazu lesen wir: Ihr sollt in der Rechtsprechung kein Unrecht tun. Du sollst weder für einen Geringen noch für einen Großen Partei nehmen. Was ja auch heißt, dass man niemanden bevorteilen oder bevorzugen darf, nur weil er womöglich arm ist. Das wäre eine seltsame Auffassung von Nächstenliebe. Die Gerechtigkeit muss in jedem Fall gewahrt bleiben. Und diese Anweisung, seine Mitmenschen gerecht zu beurteilen, gilt für uns alle. Sie beinhaltet, dass man seinem Mitmenschen einen Vertrauensvorschuss gewähren soll. Weil der erste Eindruck falsch sein kann, sollen wir nicht vorschnell urteilen und schon gar nicht vorverurteilen. Unsere nachbiblische Lehre, der Talmud, erzählt uns dazu folgende Geschichte. In einem kleinen Dorf im Norden Galiläa lebte einst ein armer Mann. Jeden Tag zog er los, um Arbeit zu suchen, um seine Familie zu ernähren. Aber er hatte keinen Erfolg und keine Aussicht auf eine Anstellung. Da hört er, dass ein reicher Mann im Süden von Galiläa einen Arbeiter sucht. Sofort macht er sich auf den Weg dorthin. Als er ankommt, bringt man ihn zum Meister, der ihn tatsächlich für den Zeitraum von 3 Jahren anstellt. Am Ende der 3 Jahre bittet er seinen Herrn um den ihm zustehenden Lohn, damit er zu den Seinigen nach Hause zurückkehren kann. Aber sein Arbeitgeber eröffnet ihm: »Es tut mir leid, aber ich habe kein Geld.« »Dann gib mir doch wenigstens Getreide in der Höhe meines Lohns«, antwortet der Arbeiter. »Ich habe aber auch kein Getreide«, antwortet der Arbeitgeber. Dann bittet der arme Mann um Vieh, um Land, um Wein, um einen Anteil an einem Weinberg und zuletzt sogar auch um Obst. Aber der Arbeitgeber lehnt jede seiner Bitten ab, immer mit der Aussage: »Ich habe es nicht.« Niedergeschlagen und enttäuscht und traurig packt der arme Arbeiter seine 7 Sachen in eine Tasche und macht sich auf den Weg zu seiner Familie in das kleine Dorf im Norden von Galiläa. Kurze Zeit später nimmt der angeblich mittellose Arbeitgeber 3 Esel und belädt die Lastentiere mit köstlichen Speisen, mit feinsten Likören, mit wohlduftenden Gewürzen, mit den schönsten und elegantesten Kleidern und packte obendrein einen Beutel mit dem Lohn für 3 Jahre Arbeit drauf. Der Lohn, der eigentlich ja dem armen Mann zusteht. Damit machte er sich mit den 3 Eseln auf zum Haus des armen Mannes im Norden von Galiläa. Als er ankommt, findet er eine baufällige Hütte vor, in der sein ehemaliger Arbeiter mit seiner Familie wohnt. Sein früherer Arbeiter begrüßt ihn aufs Herzlichste und bittet ihn ins Haus. Nachdem sie zusammen eine karge Mahlzeit gegessen haben, fragt der einstige Arbeitgeber: »Was hast du dir gedacht, als ich dir sagte, ich hätte kein Geld, um dich zu bezahlen?« Da antwortete der frühere Arbeiter: »Ich dachte, dass du vielleicht ein Geschäft abgeschlossen hast und all dein Geld, auch das, welches du mir schuldest und sicherlich schon vorbereitet hattest, dafür ausgegeben hast. Und als ich dir sagte, ich hätte kein Land, ich dachte, du hättest es an jemanden verkauft, bei dem du Schulden hattest und der mehr Anspruch darauf hatte als ich.« Der reiche Mann fragte weiter: »Und als ich dir sagte, ich hätte keine Früchte, was hast du gedacht?« »Ich dachte, du hättest vielleicht noch nicht die Zehntelabgabe für den Tempel entrichtet und bräuchtest das Geld eben dafür. Aber was hast du gedacht, als ich dir sagte, ich hätte weder einen Weinberg noch Wein? Ich dachte, vielleicht hast du alle deine Besitztümer dem heiligen Tempel gespendet und warst daher nicht imstande, meine Bitte nach meinem Lohn zu erfüllen. Ach, antwortete der Arbeitgeber, du bist wahrlich ein frommer Mann, ein Tzaddik. Unser Talmud sagt, beurteile alle Menschen wohlwollend und positiv und halte dich treu an diese gute Lehre. Siehe, ich habe diesen Geldbeutel voller Gold mitgebracht. Er enthält deinen Lohn. Ebenso habe ich als zusätzliche Belohnung und Anerkennung diese drei Esel mitgebracht, die mit Speisen, Wein, Gewürzen und Kleidung beladen sind. Das alles gehört dir. Du hast mich getreu und wohlwollend beurteilt. Und was dich betrifft, so mögest du sowohl den Allmächtigen als auch von allen Menschen ebenso wohlwollend und positiv beurteilt werden. Mögen wir die Kunst erlernen, im Zweifelsfall einen Vertrauensvorschuss zu gewähren, und möge Gott uns immer wohlwollend beurteilen.
Gleich sage ich Shasha, aber davor kommt das, was davor kommen muss, unsere Lichtzündzeiten, die Zmanim, denn unser wöchentlicher Ruhetag, der Schabbat, will standesgemäß begrüßt werden, wie ein guter Freund, der uns am Freitagabend nach Sonnenuntergang besucht. Und zu seiner Begrüßung gehört das rechtzeitige Anzünden von zwei Kerzen, so will es die Tradition. Rechtzeitig deswegen, weil wir unter anderem kein Feuer mehr machen dürfen, wenn der Schabbat schon einmal angebrochen ist. Also, ich nenne wie gewohnt diesmal ihn für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Los geht's! Zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.15 Uhr, in Pilsen, in Straubing sowie in Weiden bis um 20.20 Uhr und in München bis um 20.22 Uhr. Regensburg 20.23 Uhr, Augsburg sowie Amberg 20.25 Uhr, Nürnberg, Bayreuth sowie Hof 20.28 Uhr, Fürth, Erlangen sowie Ulm 20.29 Uhr, Bamberg sowie Konstanz 20.30 Uhr, Würzburg 20.34 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.40 Uhr. Das war unser Shalom für heute. Ein neues und frisches kommt am nächsten Freitag. Wer nicht so lange warten kann oder nicht so lange warten will, bitteschön, bevakasha. Unser Shalom gibt's immer auch als Podcast im Internet unter bayern2.de. Ansonsten, wie gesagt, ein neues Shalom am kommenden Freitag im Radio auf Bayern 2 um kurz nach 2:30. Der kommende Freitag ist für uns der 9. Jahr 5784. Voilà, sehr, sehr. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag am 9. Jahr eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Geht Shabbes, Shabbat Shalom und Mevorach, Shasha, am Yisrael Chai.